Marken, die jeder kennt, und es gibt Menschen, die hinter diesen Marken maßgeblich zum Erfolg beitragen. Mein heutiger Gast, der vereinbart beides. Fressnapf, auf der einen Seite zählt zu den erfolgreichsten Franchise-Marken Europas, und Thomas Anslinger zählt mit Abstand zu den erfahrensten Franchise-Managern im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen zur Franchise-Jause, Thomas. Ich danke dir sehr, dass du uns heute Einblicke in die Fressnapf-Franchise-Welt bietest. Ich möchte gleich vorneweg anteasern, weil wir haben jetzt schon kurz, bevor wir gestartet haben, festgestellt, wir könnten uns Stunden unterhalten, Tage wahrscheinlich. Es gibt auch eine ganz tolle Möglichkeit von dir, dann noch mehr zu erfahren über den Podcast hinaus, nämlich bei dem Partnermanagement-Seminar Boost Your Franchise-Partnerinnen zum Erfolg coachen am 12. und 13. Oktober in München. Dazu vernetze ich oder verlinke ich in den Shownotes dann noch Informationen. Mein Name ist Karina Dworak, ich bin Franchise-Beraterin bei Syncon International Franchise Consultants. Wir begleiten Franchise-Systeme beim Aufbau, bei Optimierungen und auch bei der Expansion. Thomas, der Dieter Lange, Management-Trainer, der vertritt dieses Lebensmotto, das ganze Leben ist ein Spiel. Jetzt in diesem Sinne oder auch mit diesem Gedanken, dem Ganzen mit etwas mehr Leichtigkeit zu begegnen, welche Rollen spielst du in deinem Leben zurzeit?
Ja, Karina, schön, dass ich da sein darf. Einmal in dem Podcast hier, freue mich wahnsinnig drauf, dass wir uns ein bisschen austauschen können und hinter die Kulissen von Fressnapf schauen können. Freue mich auf das Seminar. Ich glaube, da haben wir auch nochmal die Möglichkeit, ein bisschen in die Tiefe zu gehen und in einer kleineren Runde das ein oder andere Thema auszutauschen, zu diskutieren. Ja, welche Rolle? Das ist eigentlich eine spannende Geschichte. Die meisten würden ja, glaube ich, irgendwie so sehen, dass sie eine Rolle irgendwie auf dem Feld haben, ne? Stürmer, Verteidiger irgendwie oder sowas. Nun bin ich überhaupt kein Fußballmensch. Das ist ganz grausam.
Okay.
Ich jag lieber diesen kleinen gelben Filzbällen hinterher, Tennis. Aber die Rollen, die ich spiele, vielleicht einmal geschaut auf das Rollenverständnis bei Fressnapf. Ich glaube, das ist die Rolle eines Trainers. Eines Trainers, der auf seine Unternehmer und ich spreche immer von meinen Unternehmern. Also viele sprechen ja von ihren Franchise-Partnern. Ich spreche seit vielen, vielen Jahren immer von meinen Unternehmern, weil ich glaube, es macht einen Unterschied, ob du mit einem Unternehmer sprichst oder mit einem Franchise-Partner, ohne das irgendwie falsch zu verstehen, bitte, sondern meine Unternehmer haben einfach das Modell Franchise als Geschäftsmodell gewählt. Aber es sind für mich Unternehmer mit unternehmerischer Verantwortung. Und meine Aufgabe ist es, als Trainer auf sie zu schauen, als Coach, als Mentor drauf zu schauen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, zu reflektieren, wie sie sich in ihrer Rolle als Unternehmer weiter verbessern können. Und das können so Kleinigkeiten sein. Also beim Tennistrainer ist halt die Geschichte, warum kümmerst du dich einfach um dein Surf-and-Volley-Spiel? Warum spielst du vorne am Netz, was sehr kompliziert ist? Warum kümmerst du dich nicht erstmal um vielleicht Bälle, wo du selber entscheiden kannst, wie du sie ins Feld reinbringst? Und dann fangen wir mit dem Aufschlag an, weil den habe ich in meiner eigenen Hand. Und das ist so ein bisschen, dass ich versuche, meinen Unternehmern das klarzumachen. Also wir versuchen, oder ich versuche anhand von kleinen Stellschrauben, diese Unternehmer einfach ein Stück weit besser zu machen. Und diese Trainerrolle habe ich, glaube ich, auch im Privaten irgendwo. Ich habe Familie, ich bin leidenschaftlicher Familienmensch. Drei Mädels zu Hause plus die Frau. Da bist du auch schon Trainer irgendwo. Drei Mädels, ja, musst zusehen, dass du es einigermaßen hinbekommst, dass die Mannschaft am Laufen ist. Und ich glaube, das ist es, glaube ich, so. Auch die Rolle von mir ist tatsächlich Trainer, Coach, Mentor, Kümmerer, Beobachter, Berater, zahlengetrieben, ja, schon. Aber ich glaube auch mit einer guten Portion Empathie ausgestattet. Ich glaube, das sind so meine Rollen, die ich da so einnehme.
Also entspricht tatsächlich auch meinem Idealbild so irgendwo, wenn man sagt, es geht um in irgendeiner Form um Coaching und die Franchise-Unternehmer, Unternehmerinnen bei ihrem Erfolgsweg zu begleiten. Ja, und also das finde ich ein tolles Bild. Und sag mal, wenn man jetzt noch bei dir bleibt, in der Kindheit zurückschaut, kannst du da jetzt Parallelen sehen? Gab es damals schon irgendwas, jetzt rückblickend, wo du auch so in diese Kümmererrolle warst?
Also tatsächlich in der Kindheit, glaube ich, nee, eher weniger. Also gar nicht, sondern ich war schon ein bisschen aus der Kindheit geprägt. Ich habe einen älteren Bruder, der also genau 1 Jahr und 11 Tage älter ist als ich. Und immer mega erfolgreich. Ja? Und die Brüder hatten immer so eine Challenge irgendwie gehabt. Also das war jetzt nie so der Kümmerer. Das ist tatsächlich, das ist später bei mir gekommen, dieses Kümmerer-Gen. Ich habe eine lange Zeit bei der Bundeswehr verbracht. Auch da war ich nicht der Kümmerer, weil das 12 Jahre lang bei der Armee gewesen, habe studiert bei der Armee und war auch in Verwendungen, die mehr auf sich selbst gestellt waren. Ich habe lange Zeit Personenschutz gemacht bei der Bundeswehr. Das war jetzt nie der Kümmerer irgendwie. Ne? Bin danach in den Vertrieb gegangen. Auch da war es klassisch der Vertriebler, der ne, schneller, höher, weiter versucht es irgendwie immer die Stufe höher zu kommen. Nein, es ist bei mir so vor knapp 20 Jahren gekommen, als ich wirklich das erste Mal mit Franchise-Kontakt bekommen habe.
Wie war das genau oder wo war das?
Also das war im Prinzip als Franchise-System, bei Tegel Schwendtner, was ja auch ein relativ bekanntes System ist. Familienunternehmen, und das ist auch so der Faible, den ich entwickelt habe für dieses Thema Familienunternehmen, ne? Also ja. Inhabergeführte Unternehmen, was ja bei Fressnapf auch der Fall ist mit dem Thorsten. Er hat ein paar Prozent an Zinsen abgegeben, aber er ist immer noch der Mehrheitsgesellschafter und es ist immer noch ein inhabergeführtes Unternehmen, was sich natürlich extrem stark gewandelt hat in den letzten knapp 5 Jahren, wo ich jetzt hier für Fressnapf tätig sein darf. Aber dieses Thema Familienunternehmen, dieses Thema auch Kultur, dieses Thema DNA in diesen Unternehmen, das habe ich sehr schnell gemerkt, das toucht mich irgendwie. Das ist was für mich. Da kann ich mich einbringen, da kann ich meine Stärken einbringen, da kann ich meine Sicht auf Menschen einbringen und dann halt dieses Thema Franchise. Ich finde Franchise, Franchise ist geil einfach. Es ist einfach eine super Chance für ganz, ganz viele Menschen, ihren unternehmerischen Traum zu verwirklichen, mit ein bisschen Hilfestellung, ja, auch mit ein paar Grenzen links und rechts. Aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, es ist halt eine Möglichkeit, dort seinen Traum tatsächlich wahr werden zu lassen, auch mal durch schwere Zeiten zu gehen, unterstützt zu werden. Und dann, glaube ich, braucht es diese Kümmerer auf der einen Seite. Aber es, glaube ich, braucht's die Kümmerer, braucht's auch, wenn du enthusiastisch bist als Franchise-Partner, ne? Wenn du expandieren willst, wenn du richtig Gas geben willst, wenn du die Welt erobern willst, wenn 5 Standorte zu wenig sind, du brauchst 10. Auch da brauchst du einen Kümmerer, der vielleicht ab und zu mal sagst, du Mensch, Josef, jetzt tritt mal ein bisschen auf die Bremse, ne? Jetzt mach dich erstmal stark und richte dich richtig aus. Also, das ist so, wo ich gemerkt habe, das passt zu mir irgendwo. Und ich könnte mir wirklich nichts anderes vorstellen, als schön Franchise zu machen.
Seit wann bist du jetzt bei Fressnapf?
2022 hat das angefangen, 2021 zu 2022 jetzt angefangen. Also gerade die Zeit, als dann auch Corona gekommen ist, die für Fressnapf und für unsere Branche, sage ich mal, was den Umsatz angegangen hat, einen extremen Boost gegeben hat. Also das Zahlen geschrieben, wie wir sie nicht mehr schreiben können im Moment in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation, aber auch Herausforderungen natürlich, die da gekommen sind. Und danach ist alles das, was man kennengelernt hat, Ukraine-Krieg, die Zurückhaltung, die Kaufzurückhaltung, der sehr starke Online-Handel, der für uns als stationäre Handler eine Herausforderung ist, der Gedanke des Omni-Channels, den wir im Moment haben, dass wir unseren Kunden auf allen Kanälen im Prinzip begeistern wollen. Also alles das habe ich jetzt in den letzten Jahren hier miterleben dürfen. Mit insgesamt ja aktuell so knapp 130 Partnern, die wir an Bord haben, die knapp 800, etwas mehr als 800 Standorte betreiben. Also das war schon eine wilde Reise bis hierhin, aber es war eine tolle Reise und ich möchte nur ganz wenige Tage missen.
Ja, weißt du, was ich finde? Ich finde, grundsätzlich ist ja das echt Unternehmertum. Ich meine, es ist ein Auf und Ab und es ist wie im Leben, also vom einen zum anderen Berggipfel komme ich nur, indem ich auch wieder ins Tal gehe und dann den nächsten Berggipfel wieder raufgehe. Und ich finde nur persönlich eines, dass du halt im Franchising einfach mit einer Wandergruppe unterwegs bist und man sich gegenseitig motiviert, irgendwo damit resilienter ist und damit halt leichter auf den Gipfel kommt und eine Sogwirkung auch einmal noch einmal mehr hat. Und aber gleichzeitig ist natürlich Franchising, genau, also da habe ich genau dieselben Auswirkungen rundherum aus der Welt oder die halt im Unternehmertum so auch immer wieder dazugehören. Ja. Aber es ist schön, du hast jetzt schon einige Fragen, die ich da so auch an dich hatte, beantwortet, weil ich mich eben auch gefragt habe, was ist so nach wie vor deine Faszination am Franchise und überall, wo man dich erlebt, dann bist du also ja voller Begeisterung Franchiser. Also das versprühst du und das finde ich ganz, ganz schön. Aber gut, da haben wir eben jetzt schon ganz kurz drüber gesprochen. Erzähl nochmal, was ich auch spannend finde bei euch, ihr habt eben sehr viele Franchise-Partner geführte Standorte und gleichzeitig auch, ich glaube, um die 150 in etwa oder sogar noch mehr, auch selbstgeführte Standorte, also Filialen. Ich unterscheide ganz gern in der Beratung, dass ich sage, das sind Filialen und das andere sind Franchise-Standorte. Wo merkst du oder wo zeigt sich da der Unterschied?
Also, das schwankt immer so ein bisschen, auch in der Zeit, wo ich jetzt hier bin, aber du hast so die Kernzahl, glaube ich, ganz gut getroffen. Wenn wir Deutschland mit knapp 1000 Standorten, wir werden dieses Jahr den 1000. Standort in Deutschland eröffnen,
wow,
einordnen, dann kannst du immer so sagen 80-20. 80% Franchise, 20% selbstgeführt. Also im Moment haben wir, glaube ich, 208 Corporate Stores, also selbstgeführte Standorte. Mhm. Der Rest ist in Franchise-Hand. Der Unterschied ist, glaube ich, wenn man da so drauf guckt auf die Stores, er darf ja für den Kunden nicht sichtbar sein. Ne? Für den Kunden ist es ja das Einkaufserlebnis sollte identisch sein, ob der jetzt beim Partner von uns einkauft oder ob er in einem eigenen Standort einkauft. Der Unterschied ist, glaube ich, tatsächlich in der operativen Betreuung, auch in der strategischen Betreuung dieser Standorte. Ne? Mhm. Der Franchise-Partner, und das macht es halt so spannend, und das ist halt das, warum ich auch Franchise liebe, ist, der Franchise-Partner fragt ja, warum? Und der Franchise-Partner fragt ja, was habe ich denn davon? Wie zahlt das denn auf mich als Unternehmer ein? Ja, und das sind doch die spannenden Fragen, die du beantworten musst am Ende des Tages. Der Marktleiter, wenn ich dem Marktleiter sage, er soll einen Gondelkopf so präsentieren, wie er den präsentiert, oder die Ware so präsentieren, dann würde er das tun. Ja, aber der Franchise-Partner, der ist ja schon anders geprägt, nicht? Und das ist sein Geld, was dort im Laden drin steckt, und der fragt schon ganz gehörig nach, welche Auswirkungen hat das, was bringt es für mich, worauf zahlt es ein? Und da muss man, ich glaube, da muss man gute Antworten parat haben. Da muss man Antworten parat haben, die auch fundiert sind, die zahlengetrieben sind, etc. Das ist, glaube ich, so der größte Unterschied. Und das andere, was ich feststelle, aber ich bin halt nun mal Franchiser, da ist halt eine andere Leidenschaft dahinter. Mhm. Im Betreiben an sich, ne? Natürlich gibt es super leidenschaftliche Marktleitung. Das ist überhaupt nicht die Frage, ja? Und ich kann mir auch den einen oder anderen Marktleiter, könnte ich mir sogar als Franchise-Partner mhm. vorstellen, ja? So, das haben wir auch schon erlebt, dass Menschen aus dieser Funktion nachher in die Franchise-Welt gegangen sind bei uns über ein Ausbildungsprogramm. Aber ich glaube, diese Verbindung, diese regionale Verbindung, dieser Local Hero vor Ort, dieses Gefühl für Kunden zu haben, was vielleicht ein bisschen schwindet, wenn du mehrere Standorte hast, einfach weil du nicht mehr jeden Tag auf der Fläche bist. Aber ich glaube, das zeichnet halt diesen Franchise-Partner am Ende des Tages aus. Ne? Mhm. Und das sind für mich so die größten Unterschiede. Kundenwahrnehmung gar nicht. Die sehen möglichst identisch aus, die Standorte. Mhm. Ja, aber das ist schon so in der Behandlung der einzelnen Themen, in der Tiefe vor allen Dingen der Themen. Wenn du in strategische Themen reingehst, wenn du in Expansionsthemen reingehst, dann ist natürlich der Franchise-Partner, sage ich mal, in der Betreuung ein etwas anderes Kaliber als der eigengeführte Standort. Mhm.
Thomas, es ist ja auch immer wieder ein Thema, wenn man so über den Deutschen Franchise-Verband ist, oft ja, gibt es ja unterschiedliche Austauschrunden, sage ich jetzt einmal, Expertenrunden. Und zuletzt, wo wir uns auch online getroffen haben, ging es ja auch um Partnergewinnung, Marketing etc. Und da stellt sich ja immer wieder so die Frage, ja, wer ist denn jetzt so ein geeigneter Franchise-Partner, Partnerin, in eurem Fall Unternehmer. Ich mag das übrigens, das Wort sehr, sehr gerne, weil ich finde, Worte schaffen Wirklichkeit und für mich persönlich macht es einen Unterschied, ob ich von Franchise-Nehmerinnen spreche, von Franchise-Partnerinnen oder von Franchise-Unternehmerinnen. Also da steckt schon, finde ich, was Unterschiedliches drinnen auch. Jetzt aus deiner Erfahrung, gibt es für dich so irgendwelche, sagen wir mal, Eigenschaften, die Franchise-Unternehmerinnen jedenfalls mitbringen? Oder hast du irgendwo bis jetzt einen roten Faden entdeckt?
Spannende Frage. Ich hab einen roten Faden entdeckt, aber der ist total unspektakulär. Der liegt eigentlich in meiner Person. Mhm. Also als Person meint das so die Einschätzung, die ich habe zu diesen Menschen. Natürlich haben wir eine Persona und haben wir Avatare und du kennst das alles, ja. Und das wird immer wieder neu gemacht und ja, wir haben das bei uns auch. Da gibt vier große Bereiche, auf die wir schauen, auf das Unternehmertum, kann ein guter Markenbotschafter sein, kann eine gute Führungskraft sein und. Aber häufig sitze ich dann Menschen gegenüber und denke mir so, Mensch, passen die zu uns? Ja, also touchen die mich irgendwie? Glaube ich, dass der dieses Fressnapf-Gen hat? Ich rede jetzt mal von Fressnapf, weil bei Tiergeschwänden war das früher genauso gewesen. Mhm. Ne? Also ist es jemand, der in so einem Teeladen drinsteht? Und ich habe immer gesagt, bei Tiergeschwänden habe ich immer gesagt, Tee ist sexy. Ja, wir mussten damals raus aus dieser Korthosen-Image und der kleinen Winkelkatze, die immer vor der Tür saß, ne, oder im Schaufenster stand. Ja? So, du kannst einfach kein wahnsinnig teures Produkt da verkaufen mit dieser Winkelkatze, ja, oder mit diesem alten Laden. Das muss alles zusammenpassen. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, jetzt stelle ich mir diesen Menschen in diesem Laden vor und überlege mir, ob der im Prinzip Kunden begeistern kann. Von sich, von seinem Produkt, von der Marke etc. Und dieser rote Faden, das ist eigentlich das, wo ich so sage, das habe ich bisher immer gleich gehabt. Ich habe mir immer die Frage gestellt und deshalb war für mich auch mal auch das Wording was anderes. Ne? Franchise und Unternehmer. Ich habe mich immer gefragt, ob das ein Unternehmertyp ist. Ja? Und wenn ich da so ein Ja dran getan habe, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass es nachher funktioniert hat, auch immer relativ hoch. Hat es immer geklappt? War nicht immer. Ne? Da ist auch mal jemand dabei, wo du einfach gesagt hast, warum auch immer. Aber auch Menschen verändern sich ja auf dem Weg, während sie in so einem Franchise-System drin sind. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Und Franchise-Systeme als System verändern sich ja auch in einer gewissen Zeit, in einer Entwicklungszeit. Und der ein oder andere sagt, der Mensch ist vielleicht doch nicht mehr so mein System, wo ich mal vor 10, 15 Jahren eingestiegen habe. Und das ist ja auch in Ordnung, für beide Seiten ja irgendwie toll. Genau. Aber du, ich habe nie so gesagt, wo nach dem Motto so, also wenn ich da jetzt drei Haken dran mache, ne, und noch eine Prise Salz reingebe, dann ist das der Superpartner, dann schmeckt das oder sowas. Ich habe auch schon Partner dabei gehabt, da habe ich mir echt am Anfang gedacht, oh nee, geht gar nicht. Ne? Also passt irgendwie nicht. Und da ich ja nicht irgendwie allein selig machend bin, holst du dir Feedback von anderen Menschen und sagst, schau doch mal auch drüber. Ne? Wir machen das bei uns auch, dass wir durchaus auch mal Partner fragen oder andere Menschen aus der Zentrale fragen, wie würdest du den sehen? Und dann haben schon ein paar gesagt, nee, ich glaube, könnte schon passen irgendwo am Ende des Tages. Mhm. Und dieses offene Mindset, ich glaube, das ist total wichtig, dass du nicht glaubst, du bist der Nabel der Welt in so einer Geschichte und dass du nicht glaubst als Partnermanager, nur du weißt, ob der Richtige ist oder nicht. Ja, aber ich bin da schon, das klingt jetzt wahrscheinlich vielleicht irgendwie komisch, aber ich bin schon echt gefühlsgetrieben. Mhm. Also da in der Geschichte, weißt du, da muss was rüberkommen. Wenn ich merke im Gespräch, der kommt mit mir so als Person nicht zurecht und ich glaube, ich bin so ein bisschen, ich verkörper schon so den Typus nach dem Motto, so wenn du mit dem zurechtkommst, kommst du mit Fressnapf zurecht.
Ja. Ja?
Weil wir verstellen uns bei diesen Themen irgendwie gar nicht. Ja, wir poppen uns da nicht auf und rennen im Anzug rum, was wir sonst nie machen würden, sondern wir sind echt total authentisch da drin. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, ganz recht hoch. Aber das ist jetzt nicht wissenschaftlich total fundiert, glaube ich.
Ja, ich glaube, das ist das, was oft so der große Wunsch immer wäre, gell? Und auch da mehr und vielleicht gibt es irgendwelche Persönlichkeitstests, dies und jenes, ja, alles Mögliche schon ausprobiert, angeschaut. Also ich bin total auf deiner Linie. Das ist halt nichts, was man jetzt so ich mache es nach Gefühl. Ne? Die Leute wollen Kochrezepte und wenn man dann sagt, ja, ich mache es aber nach Gefühl, ja so, also ist es nicht so ganz die befriedigende Antwort, aber tatsächlich, es ist dann so und das ist der Erfahrungsschatz. Also, ich habe nur einen kleinen Aspekt, ja, und den muss ich wirklich sagen, das zieht sich intensiv durch und das kannst du ja mal so auch vielleicht mal hinterfragen oder mal anschauen, ob jemand in der Jugend Klassen- oder Schulsprecher war oder in irgendeinem oder von mir aus so Pfadfinderleiter. Also diese Menschen, oder wenn ich so ganz viele Franchise-Partner, die auch erfolgreich waren, anschauen, die ich rekrutiert habe und die haben das alle mit Ja beantwortet. Ganz ein spannender Aspekt. Aus meiner Sicht hat das damit zu tun, weil die halt schon irgendwo in ihrer DNA haben, dass sie scheinbar auslösen, ja, ihnen folgt man gerne, sie sind über ihrem eigenen Tellerrand aktiv. Also so ein bisschen dieses Gen scheinbar mitbringen. Und das braucht, finde ich, ist im Unternehmertum auch sehr notwendig, ja.
Also das muss ich nochmal screenen.
Ja, kannst du mal machen. Ja.
Tatsächlich, du hast natürlich recht, da sind viele, viele, viele Parallelen drin, glaube ich. Ne? Und du hast ja vorhin mal auch dieses Beispiel von der Bergwandergruppe genannt. Mhm. Ne? Ich glaube, das beschreibt ja Franchise auch ganz gut. Ne? Mhm. Und ich glaube, es stimmt schon. Ich glaube, die soziale Kompetenz und vor allem dieses, ich sag mal so, schon so einen Blick auf die Gemeinschaft haben, aber trotzdem jemand zu sein, der Führungsqualität hat, nicht? Aber nicht halt der klassische Einzelkämpfer, ne? Der genau. Halt nicht dieser Ellenbogentyp, ne? Sondern mehr der genau. Typ, der sagt, ich habe starke Arme, häng nicht mal unter, ja? Aber trotzdem bin ich der euch irgendwo in diese Richtung trägt. Ich glaube, das ist ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Ich kann mir das wirklich
Thomas, magst du da noch mal ein bisschen Einblick geben, wie schaut das aus? Das kann man jetzt aus der Sicht eines Franchise-Interessenten, Interessentin vielleicht zeigen. Wie lerne ich Fressnapf kennen aus der unternehmerischen Perspektive, um vielleicht da Franchise-Partnerin zu werden?
Also wir haben im Prinzip zwei große Einfallstore bei uns. Das ist einmal tatsächlich der Franchise-Interessent, der zu uns kommt über unterschiedliche Kanäle, auf uns aufmerksam wird und den wir hier dann in einem Onboarding-Programm versuchen, Fressnapf so nahe zu bringen, dass er halt auch einen erfolgreichen Start hinlegen kann. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben auch so ein bisschen Persona. Also wir haben schon gerne Menschen mit Handelskompetenz bei uns. Das muss man einfach sagen. Wir haben schon gerne Menschen bei uns, die das Thema stationärer Handel verstehen. Ja, ich habe früher bei Tegel Schwender mal gesagt, also wenn jemand kein Tee mag, ist er vielleicht bei Tegel Schwender nicht ganz so gut. Aber deshalb kann er trotzdem mal einen Kaffee zwischendrin trinken. Warum denn nicht? Und ich glaube, wir haben da Onboarding-Programme, so wie sie andere große Systeme auch tatsächlich haben. Also von Hospitation in Märkten, in unseren eigenen Märkten, von Aufenthalten in unseren Franchise-Partner-Märkten. Was uns sehr wichtig ist, ist vor allen Dingen, weil wir schon eine Struktur, also eine Konzernstruktur haben, dass der Franchise-Interessent versteht, wer supportet ihn eigentlich? Wir nennen es hier die German Operation, die für Deutschland verantwortlich ist. Wer supportet dich da eigentlich? Mhm. Ja, wir machen hier zwei Tage in Krefeld, wo wir diesen einzelnen Supportfunktionen auch Gesichter geben, weil ich glaube, das ist total wichtig zu verstehen. Das ist halt der Thomas und so sieht der Thomas aus und das tut der Thomas für dich. Ne? Und das ist aber auch eine Reise, die wir gemacht haben. Ich bin fast anderthalb Jahre zusammen mit unserem Beiratsvorsitzenden durch den Campus hier gegangen in Krefeld und habe im Prinzip versucht zu erklären, was Franchise ist, weil es gibt ja Franchise bei Fressnapf nur in Deutschland und in allen anderen Ländern ja nicht. So, und in so einem großen Konzern war es dann halt auch wichtig, nur mal zu verstehen, dass man halt für Unternehmer arbeitet und dass ein Unternehmer einen anderen Anspruch hat und eine andere Sichtweise hat. Und dieses Netzwerken innerhalb der Zentrale, das ist extrem wichtig, damit ein Franchise-Partner bei uns schnell erfolgreich wird. Ja? Natürlich muss er unsere Systeme kennenlernen, unsere logistischen Systeme, Systeme, wie er an die Ware kommt. Er muss wissen, wer ihn auf der Fläche unterstützt, operativ unterstützt. Also das ist schon ein Programm, was über mehrere Monate läuft, um dann halt zu sagen, okay, jetzt ist es soweit. das Thema.
Aber ist das, also sprichst du jetzt wirklich schon vom Onboarding, wenn schon jemand quasi den Franchise-Vertrag unterschrieben hat?
Ja, genau.
Dann, genau, ja, genau.
Genau,
und
genau,
wenn wir jetzt
genau.
noch mal einen Schritt davor machen, also da, wie schaut da diese Kennenlernphase aus?
Also die Kennenlernphase ist bei uns, die ist auch wieder sehr, sehr menschlich getrieben, ne? Im Moment ist es tatsächlich so, wir bekommen im Schnitt pro Monat, ich sage mal so zwischen 5 bis 8, manchmal 10 Bewerbungen hier rein. Mhm. Und jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, um Gottes Willen, macht ihr denn nicht mehr? Nee, wir machen nicht mehr. Wir haben eine Homepage bei Fressnapf, da kommen die Leute drüber rein. Und ansonsten geht es über den Deutschen Franchise-Verband, so über den Systemfinder. Wo kriegen wir sonst noch Bewerbungen her? Relativ viel über LinkedIn, wo ich so ein bisschen aktiv bin, dass die Menschen mich da aktiv ansprechen. Und diese Menschen machen sich im Prinzip sichtbar. Und wir sind schon im Prinzip dadurch, dass sie sich diese Mühe gemacht haben, ne? Nicht diese offensichtlichen Portale durchgescreent haben oder sonst irgendwo, sondern die haben sich echt Mühe gemacht, uns zu finden, so ein Stück weit. Dann findet relativ zügig ein erstes Gespräch statt mit dem Interessenten, was wir hauptsächlich über Teams machen. Und die größte Herausforderung ist halt, diesen Menschen eine Möglichkeit zu geben, auch zu uns zu kommen. Also stationärer Handel ohne einen Standort ist halt irgendwie doof. Ja, und wenn du 1000 Standorte hast, dann bist du halt, wie heißt es so schön, fully booked irgendwo. Ja, wir sind ja kein System, wo jemand sagt, Mensch, ich hätte die Idee, nach Hamburg zu gehen. Und dann sagen wir, oh, Hamburg ist toll, da sind wir noch gar nicht. Mhm. Ja, oder oh, ich möchte gerne nach München gehen. Ja, München ist toll, ja, aber ich habe in München 25 Standorte. Ja, und ich habe ja ein bestehendes Franchise-Partnernetz, wo ich auch große Partner dabei habe, die bis zu 40 Standorte haben. Ja,
wow.
wo ich im Moment gar kein, in Anführungszeichen, Platz habe, jemanden an Bord zu bringen. Also die Kunst bei uns im Moment ist es tatsächlich, die Menschen, die Perlen, die auf uns zukommen und die wir relativ schnell im persönlichen Gespräch identifizieren, auch bei uns auf die Torte drauf zu bekommen. Das ist unsere größte Herausforderung. Ja, und wir haben
weil Nachfolge einfach intern auch ganz, ganz viel besetzt wird, logischerweise, ne?
Ja, also es wird sehr viel intern nachbesetzt und wir haben natürlich auch die Partner, und das spricht ja auch für uns als System, dass ein Partner sagt, du, ich hätte gerne noch 2, 3 Standorte mehr. Mhm. Also da ist eine Botschaft, steckt da ja dahinter. Ja, also und so wachsen wir also intern sehr stark, müssen aber aufpassen, dass wir nicht zu groß werden, auch irgendwo am Ende des Tages. Aber deshalb haben wir einfach nicht diesen Bedarf, den teilweise andere Systeme haben, dass sie immer wieder neue Partner mit dazu nehmen wollen. Wir sind halt auch ein altes System, in Anführungszeichen. Und wir haben mittlerweile auch schon die zweite Generation bei uns an Bord. Mhm. Ja, mach seit 4 Jahren habe ich das Next Generation Programm bei mir in der Verantwortung.
Mhm. Was macht ihr da?
Das sind die Kinder unserer Franchise-Partner. Mhm. Ja, das sind die Kinder unserer Franchise-Partner, die gerne, wenn die Eltern sich wirklich mal mit dem Gedanken tragen können, kürzer zu treten, was ein sehr schwieriger Prozess ist, was auch ein Teil dieses Programms ist, auch der abgebenden Generation das Abgeben zu ermöglichen und leichter zu machen. Wir bilden in einem 2-jährigen Programm, bilden wir diese Kinder aus zu Franchise-Partnern, die dann stückweise die Verantwortung übernehmen und nachher auch Standorte übernehmen von den Eltern. Und das Spannende bei diesem Prozess ist oder bei diesem Programm ist, diesen Kindern brauchst du ja nichts von Fressnapf zu erzählen.
Ja.
Du brauchst denen ja nicht die DNA zu geben, ja. Wir hatten zwei Schwestern dabei gehabt im 22er Jahrgang. Die haben immer gesagt, wir hatten nie einen kleinen Bruder, ja, aber er saß immer am Tisch. Am Frühstückstisch, der hieß nämlich Fressnapf. Ja, also diese klassische Unternehmerfamilie. Ja. Die sind aus der Schule gekommen oder aus dem Kindergarten gekommen und haben Mittagsschlaf im Hundekörbchen gemacht, im Markt. Den brauche ich über Fressnapf nichts zu erzählen, Carina. Ne? Ja. Aber was wir denen versuchen halt mitzugeben, ist das Thema Unternehmertum. Ja, wirtschaftliche Steuerung von Standorten, Expansion, auch betriebswirtschaftliche Komponenten mit beizubringen. Ja, und deshalb haben wir Gott sei Dank auch da ein Fundus, ein Becken von wahnsinnig tollen Menschen, die die dort nachfolgen am Ende des Tages. Ja. Und deshalb ist es in diesen Calls, wo wir uns ja auch ab und zu mal sehen vom Verband, wenn das Thema Franchise-Partner-Gewinnung dabei ist, heißt es ja immer, naja, du bist ja auf der Insel der Glückseligen irgendwo. Ne? Ja, ein bisschen schon.
Ist immer die Frage, von wo kommt man, ja, ob man das beneidenswert findet. Und alles hat für und wider, gell. Ich verstehe auch, dass man ein bisschen, glaube ich, auch drauf schauen will, so wie du sagst, die Perlen, also schon ab und zu so frisch Fleisch klingt jetzt übertrieben, ja, aber so reinzubekommen, weil auch das immer wieder, finde ich, für Systeme auch wertvoll, ja. Genauso wie man sagt, manchmal bei Mitarbeitern, wenn da jetzt mal ein Neuer kommt, kann da sehr gute Stimmung reinbringen und noch einmal andere spannende Aspekte, ja.
Ja, also da gebe ich dir völlig recht. Wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so ein Closed Shop werden, irgendwo, ne? Denn es kommen natürlich auch neue Ideen und neue Sichtweisen mit rein, aber Die haben wir schon sehr stark auch mit der Next Generation, ja. Das merkst du schon, weil auch die Next Generation bei uns wird ja immer jünger. Ich sage mittlerweile ist das junge Wildenprogramm. Das sind die jungen Wilden bei uns und die stellen auch schon wieder ganz andere Fragen als die Franchise-Partner, ne? Unsere erfahrenen Franchise-Partner, ne? Da bist du mehr in Prozessen drin, da bist du mehr in Ware drin, ja. Und unsere jungen Franchise-Partner, die stellen halt ganz andere Fragen. Da geht's um Nachhaltigkeit, da geht's um ganz andere Themen. Und das finde ich schon spannend und das braucht auch so ein System, das sich weiterentwickelt irgendwo, ne? Ja. Das stimmt.
Ja, finde ich toll. Und Weiterentwicklung ist ja auch bei euch, glaube ich, ein Riesenthema gewesen im Sinne von noch mehr zahlengetrieben unterwegs zu sein. Kannst du da Einblicke geben, so dieses ganze Thema Performance Management? Ja. Auch gerade fürs Partnermanagement, ja, finde ich mir, ich sage immer, Zahlen lügen nicht, ja. Also das erleichtert idealerweise Partnermanagement, ja.
Ja, absolut. Das war am Anfang, als wir zahlengetriebener wurden, war das schon ein Kulturschock. Das muss man einfach sagen, ja. Weil du kennst das ja selber, dieses Franchise-System oder so Franchise-Systeme, gerade diese inhabergeführten Systeme mit so einer starken Persönlichkeit, wie es auch zum Thorsten natürlich ist. Die Menschen sind ja früher, die gekommen sind, die sind ja nicht der Marke Fressnapf hinterher gerannt. Die gab es ja gar nicht. Diese Strahlkraft, die Fressnapf ja heute hat und auch diese europäische Präsenz oder Marktführerschaft, wie zum Beispiel in Deutschland oder auch in 6 bis 7 anderen europäischen Ländern, wo wir tätig sind, die gab es ja nicht. Also sind die ja dem Thorsten hinterher gerannt. Die sind ja diesem quirligen Menschen hinterhergerannt, der da irgendwie gesagt hat, ich habe eine ganz tolle Idee, ich bin gemacht.
Du hast einen Töller, also für all die Thorsten Töller,
Genau. Und diese Franchise-Partner, so der ersten Stunde, die haben auch in jedem Franchise-Unternehmen ja in Anführungszeichen so eine gewisse Sonderbehandlung, ne? Das sind so die Alten, die Weißrücken, das sind die das alles aufgebaut haben und ohne die gäbe es das ja alles gar nicht. Ja. Und deshalb haben die ja auch einen besonderen Vertrag und du kennst diese ganzen Geschichten und. Und wenn du dann halt irgendwann ankommst und sagst, naja, jetzt lass uns mal gucken, ob der Josef wirklich so gut ist. Warum ist der Josef denn gut und wie gut ist der Josef im Vergleich zur Petra? Dann fangen die plötzlich an zu sagen, das verstehe ich jetzt nicht. Wie du willst mich messbar machen? Wie du willst mich sichtbar machen. Und das war ein Weg, den wir seit vielen Jahren jetzt hier gehen, auch bei Fressnapf, dass wir Performance Management aufgebaut haben, die aber, und das war uns total wichtig, auch das Thema Franchise berücksichtigt. Also es geht nicht nur um reine KPIs, die natürlich im Handelsunternehmen, sage ich mal, sehr, 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 sehr gut zu setzen sind und sehr gut zu vergleichen sind, gar keine Frage, sondern es geht auch darum, dem Franchise-Geist gerecht zu werden. Ne? Also zum Beispiel mal zu fragen, welche Anforderungen sind denn über eine gute Performance noch im Franchise-Vertrag verankert? Zu fragen aber auch, wie ist denn der Partner im System? Ja, also wie gibt er sich im System? Ist es einer, wie du vorhin gesagt hast, der halt auf der Bergwanderung die Arme halt gibt und halt im System nicht nur aus dem System herausnimmt, sondern auch dem System zurückgibt. Ja, wie integriert er sich in das System? Ist er bei Projekten mit dabei? Ist er in der Gremienarbeit mit dabei? Ist er bei den Beiräten mit dabei? Kämpft er für seine anderen Mitstreiter? Also wie sieht in dem Fall halt dann auch ein Partnermanager seine Unternehmer? Und das bewerten wir auch dort mit. in diesem Performance Management. Ja, so KPI macht schon, sage ich mal, einen Block aus, und das ist auch schon ein gehöriger Block, der da irgendwo ist. Aber es gibt immer noch einen Bereich oder zwei Bereiche, wo wir sagen, da erlauben wir uns als Partnermanager zu sagen, wie sehe ich diesen Menschen und wie wirkt er sich im System aus? Und am Ende des Tages ist es dann aber auch wirklich so, dass da ein Punktesystem, ein Rating dahinter steckt. Und das entscheidet nachher auch tatsächlich über so Themen wie Expansion. Ne? Also da wird ein Standort wird frei und da sind 3 oder 4 Franchise-Partner, die sagen, ich kann mir das vorstellen. So, und wenn wir mal voraussetzen, dass alle, sage ich mal, auch das wirtschaftlich stemmen können, die Geschichte, dass sie auch eine Struktur dahinter haben, wo wir sagen, jawohl, es passt, dann musst du ja irgendeine Entscheidung treffen. Und es ist ganz häufig so, du hast ja vorhin gesagt, wir wachsen ja auch relativ stark intern. Aber wenn du intern wächst und du hast mehrere Bewerber, hast du immer 2, die traurig sind, und einen hast du, mit dem gehst du ein Bier trinken. So. Mhm. Und das kann, glaube ich, nicht so sein, dass du nur, wir haben immer früher gesagt, den Bauch dir rubbelst. Ne? Ja. Immer den Bauch rubbeln und sagen, das ist schon so ein guter. Und wenn der lange noch gerubbelt hast, ja, oder du warst auf irgendwelchen Partnertagen, bist halt als letzter von der Tanzfläche runtergegangen. Aber das kann ja nicht das Kriterium für 10 Jahre Franchise-Vertragsverlängerung sein, als Beispiel. Und das haben wir versucht, etwas transparenter zu machen, etwas nachvollziehbarer zu machen. Aber für jeden, der diesen Weg gehen will, das ist ein langer Weg, der auch ein bisschen eine Kulturveränderung am Ende des Tages darstellt. Sind wir schon ganz am Ende? Nee, sind wir noch nicht. Aber ich glaube, schon einen guten Schritt gegangen.
Ja, ich glaube, dass es vor allem immer wieder, wenn etwas neu eingeführt wird, dann ist es auch natürlich eine größere Herausforderung, als das ist das, was wir dem Franchise-System und Teamaufbau sind mit Game, idealerweise das von Beginn an zu tracken, Zahlen zu tracken, die wichtigsten KPIs zu definieren und zu tracken, dass das von Beginn an einfach part of the game ist, ja. Und jeder, der da nicht mitspielt, also das würde ich, bin ich auch sehr konsequent, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das müssen meiner Meinung nach Franchise-Unternehmerinnen verstehen, dass Zahlen das Wichtigste sind, um einfach Orientierung zu haben und vor allem auch im Franchise-System. Ich meine, es muss natürlich vernünftig damit gearbeitet werden, ist auch klar, weil jetzt nur Zahlen abzuliefern, aber das davon geht man ja aus, dass das von der Franchise-Geberseite gut alles verarbeitet wird und dann monatlich Meetings auch stattfinden, wo man durch den Austausch, durch Best Practice Beispiele auch voneinander lernen kann und eben einfach sich entwickeln kann. Ja, also deswegen, ich bin persönlich großer Fan von dieser Form von Partnerschaft. Ja,
ja, ich glaube, der Schlüssel dabei ist, nicht nur Zahlen zu tracken und Zahlen zu vergleichen, sondern vor allen Dingen aber auch dem Partner klare Handlungsempfehlungen zu geben, wie er diese KPIs verbessern kann. Also einfach nur hinzugehen und zu sagen, du, hör mal, Petra, der Schnitt ist bei 48, du bist bei 46, das sind 2% zu wenig, das ist ja Quatsch, Blödsinn. Ja, so, und das meine ich auch vorher, warum ist ein Unternehmer spannend? Ne, das war ja vorher mal einer von unseren Fragen, ne, der Unterschied. Und der Unterschied ist jetzt halt, dass der Unternehmer dich wirklich challenged und sagt, okay, komm, lass uns mal hinsetzen jetzt. Ne? Wie komme ich denn jetzt auf diese 2%? Also welche Maßnahmen muss ich wirklich einleiten? Ne? Und da zeigt sich, glaube ich, auch die Leistungsfähigkeit einer Zentrale, ja, dass man da im Prinzip sagen kann, guck mal, wenn du das so und so machst, ja, wenn du die und die Maßnahmen einleitest, dann hat sich bei, ich sage mal, 80% deiner anderen Kollegen hat sich halt gezeigt, ja, das ist der richtige Weg. Ja. Und das muss man dann, glaube ich, tun. Und dann kommt für dieses Performance-Management bei aller kulturellen Veränderung auch ein Verständnis rein, weil dann spürt der Partner, dass es nicht nur ein Tracking ist, sondern dass es eine Hilfe ist für ihn, sich unternehmerisch zu verbessern und im Prinzip nachher eine höhere Wertschöpfung zu erzielen.
Ja.
Das müsste die Aufgabe sein.
Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Sag mal, was war eine der interessantesten Sachen, vielleicht auch jetzt aus der letzten Zeit, die du von einem Franchise-Partner, Partnerin gelernt hast?
Oh, also ich habe so ein kleines Büchlein, wo ich immer ab und zu nach meinen Terminen so mir so ein paar Sachen reinschreibe. Das ist relativ voll, das Büchlein. Das ist relativ voll. Und das sind unterschiedliche Geschichten. Also es gibt einmal sehr, tatsächlich sehr viele persönlichen Sachen, die man in dieser Funktion lernt, wenn man das möchte. Ne? Also wenn du mit offenen Ohren bei deinen Unternehmern sitzt, dann ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Tatsächlich, das geht so ein bisschen in diese persönliche Geschichte rein. Ich hab Franchise-Partner, die Ende 60, Anfang 70 sind. Mhm. Ne? Und mir erzählen, warum jetzt eigentlich die richtige Gelegenheit wäre, abzugeben. Und es gibt aber auch Partner, die mir erklären, dass 70 ja das neue 50 ist. Und dass jetzt nur überhaupt nicht die richtige Gelegenheit ist, abzugeben. Und was für mich total spannend ist, ist im Moment wirklich zu sehen bei dem einen oder anderen, wie viel Energie, wie viel unternehmerische Kraft, wie viele Ressourcen in diesen Menschen drinstecken. Ja, nun bin ich selber 62, fühle mich aber nicht wie 62, keine Ahnung, vielleicht ist 62 das neue 42, ich hoffe das sehr, ja, am Ende des Tages. Aber was will ich damit sagen? Ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir gerade im Unternehmertum der Meinung sind, dass Menschen, ich sage mal, ab 55, 60 nicht mehr in der Lage sind, Höchstleistungen zu bringen, Inspiration zu geben, Vorbild zu sein, voranzugehen, unternehmerisch richtige Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, wir lassen da extrem viel liegen. Also in Summe, ja, nicht nur bei den Unternehmern, auch bei den Angestellten lassen wir, glaube ich, extrem viel liegen. Und das ist das im Moment, was mich am meisten fasziniert, dort zu sehen, wie viel Kraft dort drin ist. Das ist die eine Geschichte. Und was mich auch sehr fasziniert, ist genau die andere Seite. Das sind diese jüngeren Franchise-Partner, die ich habe, die mit einer Akribie dich fordern als Systemgeber, die einfach, finde ich, total fantastisch ist, weil die das System weiterentwickeln. Ja, so die bohren nach, die fragen nach, die haben noch eine Idee und noch einen Case und noch eine Geschichte. Und wenn man mit denen echt offen umgeht und das nicht als, und das halt wirklich als Bereicherung sieht am Ende des Tages, ja, dann ist es etwas, wo ich sage im Moment, das finde ich total faszinierend. Und wenn du dann als System auch noch auf das ein oder andere reagieren kannst und das auch noch umsetzen kannst, dann macht es schon eine ganze Menge Spaß. Ja, das sind so ein paar Sachen, die bei mir in meinen Büchlein immer drin sind, wenn ich unterwegs bin. Ich wollte es eigentlich schon mal digital machen, aber ich glaube, ich komme nicht mehr zu diesem digitalen Thema.
Ja, wunderbar. Du, zum Abschluss zwei Fragen. Franchise Jause, ich glaube, du bist ja auch immer wieder in Österreich und kannst mit dem Wort ein bisschen was anfangen. Also es geht so um eine Zwischendurch-Mahlzeit, so würde ich das einmal bezeichnen, okay. Die Jause, ja, also das ist bei uns in Österreich der Kaiserschmarrn, die Torte oder auch die Brettljausen, sagen wir es mal so. Wo holst du dir denn da Energie von? Was ist so eine Lieblingsspeise, die bei dir gerne am Tisch steht?
Also die Jause, weil du sagst aus Österreich, wahrscheinlich hätte unser Deutschlandchef, der Norbert Marschallinger, der hätte etwas Gutes gehabt aus Österreich. Ich glaube ich gar nicht. Du, das ist total ungesund, was ich mache, aber die meisten wissen das. Ich liebe Pico Balla. Ich weiß nicht, kennst du Pico Balla von Haribo?
Nee.
Kennst du die? Da sind so ganz kleine, so zum Teilen sind die. Da kommt schon wieder meine soziale Ader durch. Ich bin tatsächlich so ein Süßmensch, was das angeht. Ich habe immer eine Tüte Pico Balla auch im Auto im Handschuhfach
liegen. Das sind so Gummiteilchen.
Ja, so wie Gummibärchen, so kleinere bunte Teilchen. Die kannst du auch so zusammenstecken und dann hast du
Ich muss das nächste Mal im Laden schauen. Gar nicht so meine Ecke, aber ist interessant. Nein,
also ich hätte jetzt erklären können, dass ich mich total gesund ernähre und dass ich irgendwie, keine Ahnung. Aber das bin ich halt einfach nicht. Ansonsten nicht für zwischendurch, sonst gerne auch mal ein bisschen herzhaft. Ich beiße auch mal herzhaft in irgendwie ein gut belegtes Brötchen rein oder sowas. Der eine oder andere Franchise-Partner stellt mir schon mal Lieblingsbrötchen hin, wenn ich bei ihm bin. Mhm. Das ist schon mal ganz nett. Und ansonsten, aber ich bin jetzt nicht so dieser regelmäßige Zwischendurchesser. Ich bin da schon relativ klar strukturiert. Morgens ein bisschen Frühstück, mittags und ja.
Ja, spannend, sehr schön. Du, und ganz zum Schluss, welches Buch oder vielleicht Podcast haben dich so ein bisschen anders denken gelernt und gelehrt?
Das ist immer, also ich bin jetzt tatsächlich gar nicht so der große Buchleser oder der Podcastleser. Ich wenn ich abends zu Hause bin und im Sessel sitze und vielleicht bei einem Gläschen Wein nochmal so ein bisschen den Rechner aufhabe oder auch das Handy aufhabe. Ich lese sehr viel aktuelle Artikel, spannend so ein bisschen aus der Handelswelt. Das ist halt einfach so, wenn du bei Fressnapf unterwegs bist, was da so die neuen Trends sind. Aber ich bin nicht der klassische Mensch. Also gibt es bestimmt welche, die 5 oder 6 Buchtitel hoch runterbeten würden, weil die, glaube ich, auf irgendwelchen Bestsellerlisten drauf sind oder sowas. Nee, bin ich tatsächlich gar nicht so sehr. Ich bin da wirklich, ich flipper so ein bisschen durch die Landschaft durch und bleib irgendwo hängen an Sachen, wo ich sage, Mensch, guck mal, das ist spannend. Da wird über das Unternehmen mal berichtet oder über das Unternehmen berichtet oder was. Aber tatsächlich so, das spannende Buch. Boah, ich müsste ehrlicherweise echt nachdenken, wann ich das letzte Mal wirklich ein Buch gelesen habe. Du. Ehrlich.
Ja, gibt's. Also das ist ja.
Ja. Das ist einfach so. Es ist jetzt nicht so dieses Medium von mir. Nee. Tatsächlich nicht. Nee, da muss ich passen.
Nee, eher so tagesaktuell dann, ne?
Genau,
bist du
genau,
unterwegs
genau,
und das genau. Sind ja auch immer wieder, also auch was du jetzt genannt hast, geht ja auch stark immer so auch in der Wirtschaft, ja. Und ich höre zum Beispiel ganz viele so Wirtschaft-Podcasts, weil mich so Einblicke in unterschiedlichste Unternehmen einfach auch immer wieder faszinieren.
Genau.
Und ja, man da auch vieles immer wieder mitnehmen kann. Darum finde ich das auch ganz spannend.
Ja, vielleicht später mal.
Ja.
Später mal.
Du, wir hätten jetzt noch viele, viele, viele Themen. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass wir uns demnächst wieder sehen können. Vielleicht der eine oder die andere Hörende von dem Podcast packt dann auch die Chance, da im Oktober beim Seminar dabei zu sein. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Vielen herzlichen Dank für all deine Einblicke und alles Gute weiterhin.
Danke dir.
Weitere praktische Tipps von Thomas gibt es auch bei unserem Partnermanagement-Seminar Boost Your Franchise, Partnerinnen zum Erfolg coachen im Oktober in München. Bei Interesse schau gerne in die Shownotes zu dem Link und melde dich am besten direkt an, weil bis Ende August profitierst du noch vom Frühbucherbonus. Nächste Woche in der Franchise-Jause sind wieder mal Franchise-Partner zu Gast. Sie haben den österreichischen Franchise-Award erhalten, Soluto Franchise-Partner Thomas Anhel und Mario Sattler. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Ein herzliches Servus aus Wien.